Nur eine einzige Person unter diesen vielen tausend, eine Person in der Menge hat sofort gesehen, dass etwas nicht stimmt. Und diese Person ist dann in voller Kleidung mit den Schuhen an den Füßen kopfüber ins Becken gesprungen und in Richtung Boden getaucht, um die Schwimmerin wieder zurück an die Oberfläche zu holen. Eine Person unter Tausenden. Wer glaubt ihr, war diese Person? Romantisch, schön. Nein, nicht der Ehemann, es war die Trainerin. Kann ich das zweite Bild mal haben? Es war die Trainerin von Anita Alvarez, sie heißt Andrea Fuentes, und sie sagte später in einem Interview, als ich sie sinken sah, schaute ich zu den Rettern rüber, aber sah, dass die nur geglotzt und nicht reagiert haben. Ich glaube, sie hat mindestens 2 Minuten lang nicht geatmet, weil ihre Lungen voll Wasser waren. Das ist doch eine unglaubliche Geschichte. Und diese Geschichte zeigt uns, diese Geschichte hat mir gezeigt, dass wir alle jemanden brauchen, der uns sehr gut kennt. Der uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Jemand, der erkennt und sieht, wann es uns nicht gut geht und wenn wir sinken. Für einen Trainer, danke für das Bild, Marc. Für einen Trainer ist sein Sportler, ob das ein Einzelsportler ist oder eine Mannschaft, ein Projekt. Das ist sein Projekt. Sein ganzes Wissen, seine Erfahrung, seine Kraft, seine Zeit, seine ganze Person setzt er in seinen Schützling ein oder in seine Schützlinge, Tag und Nacht. Trainer sind ausgestattet mit fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen. Sie trainieren, fördern, betreuen ganzheitlich. Und sie bereiten ihre Leute optimal auf internationale und nationale Wettkämpfe vor. Sie unterstützen vor den Meisterschaften, aber auch danach. Sie planen, analysieren, bewerten die Leistungsentwicklung ihrer Schützlinge. Und dabei geht es auch um die Planung, das habe ich jetzt mal nachgelesen, von koordinativ-technischen, psychisch-emotionalen und gesundheitlichen und taktischen Anforderungen, die an diese Sportler gestellt werden. Es geht um Kondition, Gesundheit, Ernährung und Regeneration und auch um ein psychologisches Coaching, um die mentale Stärke, Strategien, Konzentration, Emotionen, Selbstvertrauen besser steuern können. Ein Trainer plant die Karriere seines Schützlings und alles, was dazu gehört, um körperliche und psychische Gesundheit zu erhalten. Und letztendlich führt er den Sportler zum Sieg. Ein Trainer kennt seinen Sportler wahrscheinlich besser als jeder andere, vielleicht sogar besser als der Sportler sich selbst kennt. Der Sportler ist also das Projekt des Trainers. Ein Projekt kann aber auch was ganz anderes sein. Ein Projekt kann sein ein Theaterstück, eine Oper, ein Konzert auf der Waldbühne in Berlin, ein Bauprojekt wie die Elbphilharmonie, ein Staudamm, ein Flughafen oder ein einfaches Einfamilienhaus. Es kann ein Forschungsprojekt sein oder ein Umzug. Wenn eine Familie umzieht, ist das ein Projekt. Oder ein Gewächshaus in Bhutan. Wir haben das gerade in dem Film wunderbar gesehen. Ein Zoo kann ein Projekt sein, eine Berufsausbildung. Ein Studium ist ein Projekt. Eine Software, die Entwicklung einer Software ist ein Projekt. Ein Kindergarten und so weiter. Ich habe in den 70er Jahren gerne Schallplatte gehört. Ich tue das heute auch wieder. Ich weiß nicht, ihr Kinder kennt das vielleicht gar nicht. Das hier ist eine Schallplatte, da ist Musik drauf. Die wurde einfach ins Vinyl eingraviert. Die Schwingungen werden hier eingraviert in so Rillen und auf dem Plattenspieler taste die Nadel das ab, kommt ins Schwingen und gibt die Musik dann wieder. Also sehr schön. Was mir immer gut gefallen hat, das war die Größe der Platten. Die Cover, das ist eben heute nicht mehr wie so bei einer CD. Man hat ein etwas größeres Bild und das kann man sich sogar an die Wand hängen. Kann ich das nächste Bild mal haben, dann können das nämlich alle sehen, weil das hier ist ja auch größentechnisch beschränkt. Marc, ja. So, und da gab es eine Platte aus den 70er Jahren, eine christliche Platte, die heißt I am God's Project. Also ich bin ein Projekt Gottes. Und wenn ihr euch die beiden da mal anschaut, die sind doch ganz zielstrebig und fröhlich unterwegs. Die sehen doch richtig happy aus, oder? Und du bist auch so ein Projekt Gottes. Du bist ein Projekt Gottes. Ein Projekt deines Schöpfers. Was ist überhaupt ein Projekt? Das ist jetzt die nächste Frage. Die Definition von Projekt ist, ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes, einmaliges Vorhaben mit einem ganz speziellen Ziel. Es zeichnet sich durch seine Einmaligkeit und die Notwendigkeit einer gezielten Planung aus, um ein definiertes Ergebnis zu erzielen. Also ein Projekt ist zielgerichtet und es ist ein einmaliges Vorhaben. Es gibt auch eine DIN-Norm, die das auch beschreibt, das erspare ich euch jetzt, versteht man kaum. Da heißt es also, denn auch wenn man es runterbricht, ein Projekt ist nicht einfach nur ein beliebiges Vorhaben, sondern es zeichnet sich durch die Einmaligkeit aus. Es ist also eine einmalige Geschichte. Immer wieder geht es um diese Einmaligkeit und du bist auch einmalig. Ein Projekt ist einzigartig, es handelt sich um eine Aufgabe, die in dieser Form zuvor noch nicht durchgeführt wurde. So, das wissen wir jetzt. Also jedes Projekt hat ein klares Ziel und für jedes Projekt benötigt man einen Projektleiter. Was macht denn so ein Projektleiter? Nun, ein Projektleiter ist verantwortlich für die Planung, für die Durchführung und für die Steuerung eines Projektes, um sicherzustellen, dass dieses Projekt auch vernünftig abgeschlossen wird. Das umfasst die Definition des Zieles, das Budget, Zeitpläne und auch die Koordination des Teams. Also in unserem Falle wäre das deine Gemeinde, die von Gott zusammengestellt wurde. Also zum Beispiel das Team GAM, ne? Team Gemeinde am Mühlenweg. Der Projektleiter überwacht auch den Fortschritt und die Kommunikation unter allen Beteiligten. Und er begleitet, überwacht und versucht, Fehler sofort möglichst schnell zu erkennen und Lösungswege zu finden, wenn nicht alles nach Plan läuft. So, und hieraus ergeben sich jetzt für uns heute zwei wichtige und angenehme Fakten. Die möchte ich mal zusammen, also Faktum Nummer eins ist, du bist ein Projekt Gottes. Du kannst dich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin ein Projekt Gottes. Und ich sage dir jetzt einmal, was du nicht bist. Wenn ihr das gleich hört, vielleicht mag der eine oder andere sagen, das betrifft mich gar nicht, dann kannst du dich ganz cool zurücklehnen und brauchst auch gar nicht weiter zuhören. Aber ich kenne ja so meine Gedanken, die ich in meinem Leben so hatte. Ich sage dir erst einmal, was du nicht bist. Das ist ganz wichtig. Ich muss auch wissen, was ich nicht bin, um zu erkennen, was ich bin. Du bist kein Unfall. Du bist auch kein Ausrutscher. Du bist kein Anhängsel. Und du bist auch keine Beigabe. Den bekommt man auch obendrauf, umsonst. Kennt ihr das noch vom Sport, wenn die Loser übrig geblieben sind und verschenkt wurden? Ich habe das gehasst. Ich war als Schüler nicht besonders sportlich. Und dann wurden da immer so zwei Cracks aufgestellt. Die standen sich gegenüber. Vorher hat man so ein Spiel gemacht, das hieß Pisspot. Also man lief so aufeinander zu und der, der gewonnen hatte, der durfte sich aus der Menge den ersten Sportler raussuchen. War natürlich klar, die beiden Top-Typen standen vorne. Und dann suchte man sich auch erstmal nur Top-Leute aus, sportliche Leute. Ich wusste, ich bin nicht sportlich und das war so unangenehm, weil man blieb am Ende irgendwie fast übrig und dann hieß es, ach, den kriegt ihr noch dazu. Also mich gab es denn mit noch jemandem dazu. Ne? Das bist du nicht. Du bist keine Beigabe und du kommst auch nicht. Du bist auch keine fixe Idee. Du bist auch kein Zufall oder einer von vielen. Du bist kein Sternenstaub und du bist nicht ungewollt. Du bist keine Wundertüte, du bist auch keine böse Überraschung. Du bist kein Abziehbild, du bist keine Kopie. Du bist auch kein Witz, du bist keine Lachnummer und du bist auch nicht das Letzte. Du bist kein Lückenbüßer, kein Lückenfüller. Du bist auch nicht der Pausenclown und du bist auch keine Zumutung. Und du bist auch nicht unsichtbar. Du betrittst nicht den Raum und dann sagt derjenige, der im Raum sitzt, der Nächste bitte. Nein, das bist du nicht. Du bist nicht unsichtbar. Und jetzt möchte ich euch mal sagen, was ihr seid. Du bist in Gottes Handflächen eingezeichnet. Gott hat dich so sehr lieb, dass er dich wie einen unauslöschlichen Abdruck in seine Handflächen eingezeichnet hat. Ich sage das nochmal. Gott hat dich so lieb, dass er dich wie einen unauslöschlichen Abdruck in seine Handflächen eingezeichnet hat. Woher weiß ich das? Es steht in der Bibel. In Jesaja 49, Vers 16 können wir lesen, da sagt Gott, siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Du bist also sowas wie eine Tätowierung Gottes, schreibt der Elberfelder Kommentar. Was auf eine solche Weise eingegraben ist in die Hand Gottes, ist nicht mehr auslöschbar. Und es handelt sich hierbei um eine intensive und unkündbare Zuwendung Gottes. Es gibt Menschen, die verschreiben sich Gott, aber Gott möchte sich auch uns verschreiben. Und das tut er, diese Zuwendung geschieht, indem er deinen Namen in seine Handfläche eingräbt. Dein Name in Gottes Handfläche eingegraben. Diese Hand steht für Erlösung. Er nimmt uns alle unsere Schuld. Und seine Zuwendung ist derart verbindlich, dass wir uns nicht mehr aus seiner Hand herauswinden können. Du kannst dich aus Gottes Hand nicht mehr herauswinden. Das Faktor Nummer 2, Gott ist der Projektleiter meines Lebens. Du bist sein persönliches Projekt. Gott hat für dich die Verantwortung übernommen. Er definiert deine Ziele, nicht du. Wir denken immer, das mache ich jetzt mal so. Aber Gott definiert das Ziel und er begleitet und überwacht all deine Wege. Er führt dich zum Ziel. Hört einmal, was im Psalm 139 steht. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du bist mein Projektleiter. Das steht da nicht. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten, meine Gedanken von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Das macht der Projektleiter. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Es ist nicht ein Wort auf meiner Zunge, das ist also noch gar nicht ausgesprochen. Siehe her, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. Eingehüllt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Reich der Toten, du bist da. Wir können uns vor Gott nicht verstecken, ist ja auch schön, ne? Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und was ist mit Frust und Verzweiflung? Kennt ihr das? Frust und Verzweiflung? Und spräche ich nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Du hast mich gebildet und wobtest mich in meiner Mutter Leib. Der Projektleiter hat alles gut vorbereitet, bestens vorbereitet. Und der Psalmist sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war meine Gestalt vor dir. Also nicht der nächste, bitte. Und meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, dein Projektplan, Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand und erwache ich, bin ich immer noch bei dir. Und im Psalm 23 lesen wir, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Nein, das ist noch 139. In Psalm 23 heißt es, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Mich hat diese Hauskreisszene da gerade unheimlich bewegt. Da ist jemand in Not und die kommen zusammen und schreien gemeinsam zu Gott und am Ende dürfen wir bezeugen, nur Güte und Gnade werden mir folgen oder folgten mir alle Tage meines Lebens und ich kehre immer wieder zurück ins Hause des Herrn. Also der Weg ist das Ziel und ein einzigartiges Projekt wird einmal seinen Abschluss finden. Wir sind mit Gott bestens aufgestellt. Familie Moltentin ist auch so ein Projekt in Bhutan, das haben wir gerade gesehen. Und Petrus war auch ein Projekt Gottes. Er war ein einfacher Fischer und war später eine der Hauptfiguren im Neuen Testament und Mitbegründer der christlichen Kirche, eine ganz zentrale Figur. Er wurde ein Stein, ein Baustein in Gottes Projekt und aus vielen Steinen baut man das große Haus Gottes. Ohne Stein kein Haus, das kann ich bezeugen. Petrus vom einfachen Fischer zu einem Großprojekt. Und du bist auch ein Projekt Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen.